So ist es. Ich räume sie mal hier hin.
Ja, alles gut.
Wenn es dich nicht stört. Die jungen Leute arbeiten immer mit der Technik. Ich zum Teil auch, aber nicht immer. Ihr Lieben, das Gleichnis vom Sämann und den verschiedenen Bodenarten. Wir haben es gerade gehört, wenigstens den ersten Teil. Ich glaube, das ist sicherlich eines der bekanntesten Gleichnisse, was wir haben und kennen. Im Kapitel 12 beschreibt Jesus das neue Zeitalter, das durch ihn angebrochen ist. Gottes Reich nennt er das. Und die Zeit zwischen dem ersten Kommen von Jesus, also quasi Weihnachten, und der Wiederkunft, also seinem zweiten Kommen, das ist diese Zeit, die er als Gottes Reich bezeichnet. Jesus lehrt die Jünger und natürlich alle Zuhörer. Er hatte meistens eine große Zuhörerschaft. Er lehrt sie, wie sie sich in dieser Zeit, in der wir uns ja auch noch befinden, verhalten sollen. Und es ändert sich etwas ganz Grundsätzliches ab hier, ab Matthäus 12 oder ab Matthäus 13. Und Jesus macht das sehr deutlich an einem Beispiel. Er spricht und ist dort an diesem Ort und auf einmal tauchen seine Mutter und seine Brüder auf. Und man sagt ihm, du, deine Mutter und deine Brüder sind da. Und er sagt ihnen, nee, ja, natürlich, das ist meine Mutter, das sind meine Brüder, das ist klar. Aber ab jetzt gehört nur der zu mir, gehört nur zu meiner Familie, gehört nur zu meiner Gemeinde, wer meine Gebote befolgt. Es ist also nicht mehr entscheidend, wie man geboren ist, ob man getauft ist oder was auch immer, oder in ein bestimmtes Volk gehört, sondern wer meine Gebote befolgt. Das ist meine Familie. Stellen wir uns vor, wir würden einen Ausflug machen als Gemeinde. Wir haben das schon öfter gemacht, das ist jetzt so in dieser Corona-Zeit ein bisschen eingeschlafen. Vielleicht kommt das wieder. Wir machen einen Ausflug und würden dann Jesus leibhaftig begegnen. Ich weiß, dass das nicht geht, aber stellen wir uns einfach mal vor, es wäre so. Und dann sagt Jesus auf einmal zu uns, ach übrigens, ihr seid nicht meine Gemeinde, sondern nur die, die meinen Willen tun. Das ist das, was er hier geschrieben hat. Ich glaube, da würden wir alle sehr sparsam gucken im ersten Moment. Ich auch. Aber darum genau geht es. Auch in diesem Gleichnis vom Sämann. Wer gehört zu Christus? Und mit diesem Hintergrund und mit diesem Wissen wollen wir uns auch das Gleichnis vom Sämann anschauen. Wir haben das Saatgut, wir haben den Sämann und wir haben die unterschiedlichen Böden. Ich denke, wir gucken uns die drei Sachen eben an, was was ist, damit wir wissen, worüber wir reden. Das Einfachste ist sicherlich das Saatgut. Das Saatgut ist das Evangelium von Jesus Christus, die gute Nachricht, die gute Botschaft. Jesus ist für uns gestorben, durch ihn haben wir Vergebung und auch ewiges Leben. Das ist das Saatgut. Machen wir weiter mit dem Sämann. Ich kann mich nicht genau daran erinnern, wann ich dieses Gleichnis zum ersten Mal gehört habe. Ich bin ja Pastorensohn und da wurde man sehr früh mit allen möglichen Dingen auch versorgt und da bin ich auch dankbar bis heute. Vielleicht war es damals in der Sonntagsschule. Das ist ja so eine Sache, die kann man wunderbar darstellen mit solchen Schaubildern, wie man das früher hatte. Dann pappte man was ran. Vielleicht war es auch etwas später. Ist auch gar nicht wichtig. Aber was mich immer gewundert hat, ist der Typ, der Sämann. Ich denke, was macht der da? Der läuft da übers Feld, schmeißt sein Zeug dahin, irgendwo, wo es nicht wachsen kann, dann schmeißt das ins Unkraut. Hat er keine Ahnung? Ich habe mich immer ein bisschen gewundert über den Sämann. Gut, was ich damals nicht wusste, weiß ich jetzt. Es war damals tatsächlich üblich, anders als heute, dass man zuerst gesät hat und dann gepflügt hat. Meiner Meinung nach ist es heute so, dass man erst pflügt und dann sät. Oder hat sich was geändert? Nee, ne? Gut, ich bin kein Landwirt, von daher bin ich auch offen für Kritik. Aber es ist damals anders gewesen. Zuerst wurde gesät, dann wurde gepflügt. Und stellen wir uns das also vor, der Sämann geht jetzt mit seinem Saatgut, das hat man ja meistens irgendwie so dabei, in so einem Tuch oder was auch immer, oder in einem Korb, ich weiß das nicht. Der geht über dieses Feld, das ist stoppelig und von der letzten Ernte noch ungepflügt, sehr eigenartig, und schmeißt dort überall sein Zeug hin. Einiges an Rand, da ist eigentlich schon, da laufen die Leute immer längst, da ist es festgetreten, ja, okay, gut, das wird ja noch gepflügt. Dann schmeißt er auch vieles hin, in die Dornen, also in das Unkraut. Naja, ist ja nicht schlimm, das wird ja noch untergepflügt. Und wo viel oder wenig guter Mutterboden ist, das kann er so nicht erkennen. Es kann sein, dass das nur eine ganz dünne Schicht ist und darunter sind Steine oder ist ein Fels oder so. Das kann man nicht erkennen, wenn man da drüber läuft. Und wenn er dann nach dem Aussäen anfängt zu pflügen, merkt er, am Rande geht das gar nicht mehr. Der Weg ist komplett festgetreten und außerdem ist da schon nichts mehr. Die Vögel waren schon da und haben sich gefreut über eine schöne Mahlzeit. Mittendrin kracht es. Er ist mit seinem Flug auf einen Felsen gestoßen. Da ist die Erde nur ganz dünn, merkt ihr dann. Und an anderen Stellen wächst nach kurzer Zeit das Unkraut so dermaßen schnell, dass die eigentliche Pflanze, die er haben will, gar keine Chance hat zu wachsen, sondern erstickt. Nein, der Sämann ist nicht dumm. Das ist klar, der Sämann ist nicht dumm. Aber die Ergebnisse seiner Arbeit unterscheiden sich aufgrund der Bodenbeschaffenheit sehr. Sogar auf dem guten Boden sind die Ergebnisse deutlich unterschiedlich. Das steht in Vers 8. Anderes aber fiel auf die gute Erde und gab Frucht, das eine 100, das andere 60, das andere 30-fach. Das ist ein ganz schöner Unterschied. Viele denken, dass Jesus dieser Sämann sei. Das kann man auch denken und man kann dann auch sich überlegen, Mensch, hier hat Jesus seine Arbeitsmethode beschrieben und wie auch immer. Und er gibt dann vor allem auch seine Gefühle so ein bisschen wieder, denn vieles geht ja doch nicht gut, vieles geht ja verloren. Jesus hat aber in den Gleichnissen nie über seine Gefühlslage gesprochen. Wenn er über seine Gefühle gesprochen hat, hat er das den Jüngern direkt mitgeteilt. Denken wir an die Szene in Gethsemane, Matthäus 26, da spricht er zu ihnen, meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod. Das hat er nicht in Form eines Gleichnisses getan. Es handelt sich bei dem Sämann um die damaligen Jünger, denen er das auch erzählt. Und um jeden, der seitdem in der Nachfolge Christi lebt. Bis heute. Also sind auch wir damit gemeint. Denn wir alle sollen das Wort Gottes weitergeben. Da gibt es ganz viele Stellen. Ich erinnere uns einfach nur an den Missionsbefehl. Wir sollen das Wort Gottes weitergeben. Und dann darf uns dieses Gleichnis motivieren, so zu handeln wie der Sämann. Und Motivation, Gottes Wort, das Evangelium weiterzusagen, brauchen wir immer wieder. Also ich brauche das. Ich brauche das. Denn oft bringt das nichts. Man gibt etwas weiter, man erzählt etwas und hat keinerlei Widerhall. Auch der Sämann hat sehr viel Misserfolg. 3/4 seiner Bemühungen sind für die Katz. Oder für die Vögel oder für was auch immer. Ja, 3/4 sind völlig nutzlos und sinnlos. Und trotzdem macht er weiter. Und er lässt sich weder durch diese Misserfolge entmutigen, noch hebt er durch die Erfolge ab und wird hochmütig. Manchmal gibt es solche, ja, bestimmte Art von Fernsehpastoren, die sagen, die stehen dann gewaltig vor der Gemeinde und sagen, ich habe 5000 Menschen zu Jesus geführt. Und ich denke, ja, und er hat dir dafür die Demut genommen. Wunderbar. Das kann man an diesem Beispiel lernen. Das sollte man nicht tun. Dankbar sein, wenn es einem gelungen ist, aber nicht hochmütig sein. Und das hier darf dieser Sämann wirklich ein Vorbild für uns sein. Und außerdem dürfen wir nicht vergessen, was Jesus auch gesagt hat in Johannes 4, Vers 37. Der eine sät, ein anderer erntet. Es kann sein, dass wir unser Leben lang säen und das Gefühl haben, da wird doch gar nichts bei rumkommen. Und ein anderer sagt, boah, ich bin nur am Ernten. Ja, und der erntet sozusagen das, was ihr gesät habt. Das kann sein. Vielleicht ist es auch genau andersrum. Das macht nichts. Hauptsache, wir säen. Es ist egal, wer dann erntet. Wir haben unterschiedliche Böden. Wir haben das gerade schon gehört. Und auch wir sind damit gemeint, mit diesen Böden. Wir sind einerseits der Sämann, aber andererseits betrifft uns das auch, wenn es um die Böden geht. Und die Frage, die wir uns auch stellen wollen und auch beantworten wollen, jeder für sich dann natürlich, welche Art von Boden waren wir oder welche Art von Boden sind wir? Nachdem Jesus dieses Gleichnis erzählt hat, erklärt er den Jüngern die Bedeutung. Das macht er nicht immer, also Gleichnisse erklären. Hier ist es wirklich hilfreich. Wir haben also quasi die Lösung schon mitgeliefert bekommen. Und wenn wir jetzt da gemeinsam durchgehen, werde ich immer ein Vers aus dem Gleichnis lesen und ein Vers oder zwei Verse aus der Erklärung. Wir fangen an mit Vers 4. Dort heißt es, indem er säte, fiel einiges an den Weg und die Vögel kamen und fraßen es auf. Und die Erklärung steht in Vers 18 und Vers 19. Jesus sagt, hört ihr nun das Gleichnis vom Sämann. So oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und reißt weg, was in sein Herz gesät war. Dieser ist es, bei dem an den Weg gesät ist. Der Same, das haben wir schon gemerkt, wurde nicht eingepflügt dort am Rand. Er hatte keine Möglichkeit, in irgendeiner Form Wurzeln zu bilden und wurde von den Vögeln gefressen. Jesus vergleicht hier die Vögel mit dem Teufel. Jeder, der mal mit einem Fischbrötchen oder so durch Bremerhaven oder am Strand war, ihr wisst, was ich meine. Aber vielen Menschen geht es tatsächlich so. Vielen Menschen geht es tatsächlich so. Sie hören die Verkündigung des Evangeliums, sie hören Gottes Wort, aber es macht auf sie keinen Eindruck. Es schlägt keine Wurzeln in ihrem Leben. Sie hören das Evangelium und Jesus sagt, aber sie verstehen es nicht. Und zwar, das ist ganz entscheidend, nicht weil sie dazu nicht in der Lage wären, sondern weil sie nicht wollen. Sie wären in der Lage, es zu verstehen, sie wollen es aber nicht. Damals meinte Jesus wahrscheinlich die Pharisäer damit. Das war so dieser harte Boden. Die haben das gehört. Sie haben es auch verstanden, aber sie wollten es einfach nicht. Und heutzutage möchte ich euch ein Beispiel nennen, was mir in der Vorbereitung eingefallen ist. Vor einigen Jahren, ich weiß nicht mehr, es ist schon wirklich ein Weilchen her, hatten wir hier mal im Gottesdienst eine kleine Aufführung einer Ballettschule. Ich weiß nicht, ob sich einer daran erinnert. Damals, glaube ich, machten unsere Kinder auch noch Ballett. Unsere Töchter, nicht unser Sohn. Aber von daher kannte ich auch die Ballettdirektorin, die hier war, und auch die ein oder andere Mutter hatte ich schon mal gesehen. Viele Mütter waren dabei, die mussten ja alle geschminkt werden und dann kriegten die so ein Dutt gemacht und hatten so ein Tütü an und so weiter, wie das so ist beim Ballett. Viele Mütter waren dabei, sie hörten den Gottesdienst, sie hörten die Lieder, sie hörten die Predigt, die Lesungen, die Gebete und so weiter. Hinterher sagten sie, boah, das war richtig toll. Ich habe mit einigen gesprochen, nicht nur ich auch, aber eben ich auch. Das war richtig toll, das war mal moderner Gottesdienst, das ist ja ganz anders, als man das sonst so hört. Das hat uns richtig gut gefallen. Und haben wir sie eingeladen, du, kein Ding, wir probieren das jeden Sonntag so. 10 Uhr, damals war noch 10 Uhr, ihr seid herzlich eingeladen, wir haben genug Platz. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Niemand ist wieder aufgetaucht. Niemand. Warum? Weil sie nicht wirklich Interesse am Glauben hatten. Und der Teufel ist da sehr aufmerksam und der passt auf. Es könnte doch sein, dass sich eine von den Müttern dort gesagt hat, Mensch, das irgendwas, ich weiß nicht was, irgendwas hat das in mir ausgelöst, irgendwas hat das bewirkt. Vielleicht gehe ich da wirklich nächsten Sonntag nochmal hin, guck mir das an. Vielleicht war es ja auch nur so ein Gefühl, das ist ja egal. Und dann sagt flüstert einem der Teufel ins Herz oder ins Ohr, ey Leute, dann musst du wieder so früh aufstehen. Und das ist die einzige Möglichkeit, mit deiner Familie zu frühstücken. Was sagt denn dein Mann dazu? Willst du das wirklich machen? Und dann sagt man, naja, komm. Und dann ist die Chance vorbei. Und dann tut man es nicht. Jesus berichtet uns von dem nächsten Boden. Vers 5 und 6 und dann die Lösung in Vers 20 und 21. Anderes aber fiel auf das Steinige, wo es nicht viel Erde hatte. Und sogleich ging es auf, weil es nicht tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt. Und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Vers 20. Wo aber auf das Steinige gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und es sogleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist nur ein Mensch des Augenblicks. Und wenn Drangsal entsteht oder Verfolgung um des Wortes willen, nimmt er sogleich Anstoß. Ein Mensch reagiert mit Freude auf das Wort. Ist das nicht toll? Ist es nicht genau das, was wir uns wünschen? Wir müssen nicht antworten. Interessanterweise gibt es in der ganzen Bibel keine Stelle, die das so berichtet. Außer eben hier in diesem Gleichnis und hier als negatives Beispiel. Wenn auf die Botschaft des Evangeliums mit Freude geantwortet wird, ist das aus biblischer Sicht nicht gut. Vielleicht denken wir jetzt, warum denn das? Sagt die Bibel denn nicht, dass wir uns freuen sollen? Oh ja, das tut sie. An ganz, ganz vielen Stellen. Jeremia 15. Wenn du zu mir sprachst, verschlang ich jedes Wort. Deine Worte haben mich mit Glück und Freude erfüllt. Denn ich gehöre ja dir, Jahwe, allmächtiger Gott. und die Mutter aller Freude stellen, Nehemia 8, und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Wunderbar. Und wenn ich jetzt sage, dass Begeisterung nicht in einen Gottesdienst gehört, ist das natürlich falsch. Das ist ganz klar. Als wiedergeborener Christ habe ich allen Grund, mich zu freuen. Und das soll ich auch ausgiebig tun. Und manchmal darf man das auch seinem Gesicht sagen, dass man das auch sieht. Aber wenn ich Gottes Wort zum ersten Mal bewusst höre oder wenn es mich zum ersten Mal wirklich packt, wenn der Heilige Geist mich meiner Schuld überführt, dann begeistert es mich nicht. Ich will euch auch hier ein praktisches Beispiel geben. Ich arbeite an der Schule und mein Büro ist direkt gegenüber des Büros vom Schuldirektor. Und wie das so ist, wir haben ungefähr so 900 Schüler, da macht der eine oder andere Schüler auch schon mal Dinge, die nicht gut sind. Also richtig, so gar nicht gut, so ganz furchtbar. Und dann muss der Schüler oder die Schülerin zum Schuldirektor. Da sind ein paar Türen dazwischen, aber manchmal habe ich ihn auch gehört. Da wird es dann auch schon mal laut. Und ich habe es noch nie erlebt, dass dann der Schüler aus diesem Büro rauskommt und sagt, boah, war das schön. Boah, der Schulleiter, der hat mich mal so richtig auf links gezogen. Mann, klasse, Halleluja, der Herr sei gepriesen. Habe ich noch nie gehört. Meistens waren sie etwas blass um die Nase und manchmal auch nass um die Blase, je nachdem. Ihr Lieben, und das Gleiche, jetzt lacht ihr, das ist schön. Ihr seid, es ist wunderbar, wenn wir uns freuen. Aber wir haben ein ernstes Thema, aber ihr wisst, was ich meine. Das Gleiche passiert, wenn uns Gottes Wort klar macht, dass wir Sünder sind. Das Gleiche passiert dann auch wie mit dem Schüler. In Jeremia 23, Vers 29 sagt der Prophet oder sagt Gott, ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Und im Neuen Testament, eine Stelle habe ich ausgesucht, Hebräer 4, Vers 12, denn eines müssen wir wissen, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Puh, das Wort Gottes sagt uns ganz klar, was Sache ist. Zuerst muss man davon überzeugt sein, ein Sünder zu sein. Dann kommt die Buße und dann kommt im Laufe des Lebens die Umkehr und die Verwandlung, Heiligung. Und dann habe ich allen Grund, mich über Gottes Wort und über das Erlösungswerk zu freuen. Wenn man das Wort Gottes zum ersten Mal bewusst hört, löst es eigentlich keine Freude aus. Ich habe da lange mit in der Vorbereitung lange drüber nachgedacht und dachte, doch, es gibt eine Stelle. Und ich habe sie gefunden. Apostelgeschichte 17, Vers 11. Die Juden in Beröa aber waren aufgeschlossener als die in Thessalonik. Sie nahmen die Botschaft freudig auf. Nein, es steht hier nicht. Ich dachte, es steht da, aber es steht da nicht. Sie nahmen die Botschaft bereitwillig auf. Das ist was anderes. Sie haben sich nicht drüber gefreut. Ich habe mich geirrt. Gott sei Dank gibt es die Bibel. Sie nahmen die Botschaft bereitwillig auf und studierten täglich die Heiligen Schriften und so weiter. Wer vom Wort Gottes überführt wird und einsieht, ich bin ein sündiger Mensch. Ich kann ohne Gott, ohne die Vergebung durch Jesus Christus nicht bestehen. Ohne ihn bin ich verloren. Der feiert nicht, sondern er tut Buße. Er ändert sein Leben. Und dann habe ich allen Grund, mich zu freuen. Und dann heißt es eben auch in Philipper 4, Vers 4, freut euch zu jeder Zeit, dass ihr zum Herrn gehört. Freut euch, dass ihr zum Herrn gehört. Und noch einmal will ich es sagen, freut euch. Und unser Pastor sagt das oft bei der Taufe oder wenn wir ein Zeugnis hören, wo sich jemand bekehrt hat. Er sagt, Mensch, der Himmel freut sich mit. Ja, das stimmt, das ist biblisch. Lukas 15, Vers 10, ich sage euch, so ist auch Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Das wollen wir sehen. Das ist der eine Punkt in diesem Bereich des Bodens, dieses Abschnitts. Begeisterung alleine trägt nicht und bildet keine verlässlichen Wurzeln. Das nächste Problem, was wir hier haben, ist folgendes. Sie sind begeistert dabei, aber wenn Schwierigkeiten kommen, sagen sie, das ist den Einsatz aber jetzt nicht wert. Und sie verlassen die Gemeinde und sie verlassen den Glauben. Jesu Herrschaft über mein Leben, ja gerne, aber nicht zu diesem Preis. Das ist zu viel. Und im Grunde genommen ist das für uns als Gemeinde sehr verwirrend. Das ist sehr verwirrend, sowas zu erleben. Wir haben das doch mitbekommen. Da ist einer nach vorne gekommen, hat ein Zeugnis gegeben, hat gesagt, ja, ich glaube daran, dass Jesus für mich gestorben ist. Und ich freue mich auf die Gemeinschaft mit euch. Alles ist wunderbar. Vielleicht fließen sogar Tränen. Wir umarmen uns und alles ist wunderbar. Und dann verlassen diese Menschen wieder den Glauben. Warum? Eine klassische Verfolgung ist es nicht. Das haben wir nicht. Viele Länder haben das. Wir haben das nicht. Vielleicht kommt sie noch, wissen wir nicht. Aber im Moment haben wir sie nicht. Aber manchmal sind es andere Dinge, die dann bewirken, dass sie gehen. Denn wenn man sich zu Jesus bekennt, dann kann es sein, dass der beste Freund oder die beste Freundin oder der Ehepartner oder die Kinder oder die Eltern oder der Arbeitskollege sagen, sag mal, bist du noch ganz sauber? Was machst du denn da? Was soll denn das? Und auf einmal ist das alte Leben für einen vorbei. Und man hat nicht mehr diese Gemeinschaft mit anderen. Und wenn man dann eventuell auch in der Gemeinde nicht so schnell den Anschluss bekommt, wie man ihn eigentlich bräuchte, dann ist der Weg aus der Gemeinde ein ganz leichter. Psalm 23 kennen wir alle. Der Herr ist mein Hirte, er führet mich zum frischen Wasser. Wunderbar. Zum frischen Wasser lassen wir uns alle gerne führen. Aber wenn der Herr es zulässt, dass man in Probleme geführt wird, und jeder, der länger als ein paar Wochen Christ ist, weiß, dass das passiert. Das passiert. Dann lässt man sich vielleicht nicht mehr führen, sondern man verlässt diesen Weg und man verlässt den Herrn. Die Freude zu Beginn hat oberflächliche Gefühle ausgelöst, ja. Und wir als Gemeinde merken, und das ist ein ganz wichtiger Satz, wir können nicht in die Herzen der Menschen schauen. Wir können nicht in die Herzen der Menschen schauen. Oft hören wir dann auch bei solchen Fällen so Kritik am Pastor, an den Ältesten, an der Gemeindeleitung. Mensch, ihr müsst die Täuflinge besser prüfen. Kaum ist er getauft, kommt er nicht mehr. Das kann doch nicht sein. Oder ist nach einem Jahr ist er weg. Was macht ihr denn da? Auch ein Pastor, auch ein Ältester kann nicht in die Herzen der Menschen schauen. Das dürfen wir nie vergessen. Und ein weiterer Punkt, den ich nur ganz kurz streifen will, für dieses Verhalten kann auch sein, dass es sich um das falsche Saatgut handelt. Das ist hier bei uns in der Gemeinde nicht der Fall. Aber wenn ich das Saatgut verändere, oft sieht man das ja, man fährt so durch den Landkreis, da steht dann gentechnikfreies Saatgut oder so, sehe ich dann öfter. Und wenn man das Saatgut aber verändert und zum Beispiel sagt, pass mal auf, Jesus liebt dich und Gott ist gut und will nur das Beste für dich. Dann stimmt das. Jesus liebt uns und er will das Beste für uns und Gott ist gut. Das ist nicht die Frage, aber das ist nicht alles. Das ist nur der Anfang. Wenn wir dann sagen, du musst dich aber ändern, du musst Buße tun, sonst wird das nichts, dann lässt man das vielleicht weg. Ja, und was soll denn dabei kommen? Was soll denn dabei passieren? Da ist doch klar, dass man sagt, das ist doch toll. Wenn Gott mich liebt, muss ich gar nichts machen. Ja, kann ich so weiterleben, wie ich bin. Dann muss man sich nicht wundern, wenn das keine Wurzeln bringt. Wir gucken uns die Dornen und das Unkraut an. Das steht in Vers 7 und in Vers 22. Anderes aber fiel unter die Dornen und die Dornen schossen auf und erstickten es. Wo aber unter die Dornen gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört. Und die Sorge der Zeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und er bringt keine Frucht. Jesus beschreibt hier nach außen hin echte Christen. Aber nur nach außen hin. Denn nach einiger Zeit, vielleicht sogar erst nach vielen Jahren, haben diese Menschen andere Prioritäten, Vorlieben. Das kann ich besser aussprechen. Andere Vorlieben. Im Herzen wächst der Glaube, natürlich, das sagt uns die Bibel. Im Herzen wächst der Glaube, aber es wachsen dort auch andere Dinge, nämlich Unkraut. Und wenn dieses Unkraut, diese Dinge im einen immer wichtiger werden, können sie den Glauben tatsächlich verdrängen. Die Folge ist, dass es keine geistliche Frucht in ihrem Leben gibt. Der Beruf ist wichtig. Ja, der ist auch wichtig. Wir müssen unser Geld verdienen, das ist klar. Beruf ist wichtig. Aber wenn der Beruf keinen Moment mehr für die Gemeinde oder auch für den Glauben, für die stille Zeit übrig lässt, dann ist es nicht gut. Ja, am Wochenende muss ich renovieren, 5 Jahre lang, ist ein großes Haus. Da kann ich nicht in den Gottesdienst kommen. Ich habe nie renoviert, so ein ganzes Haus, ich kann es nicht beurteilen, aber vielleicht gibt es da noch bessere Möglichkeiten. Der Glaube bekommt eine Konkurrenz, Dornen machen sich breit. Diese Menschen haben vielleicht eine Entscheidung oder sie haben eine Entscheidung für Jesus Christus getroffen, aber sie haben keine echte und keine wirklich tiefgreifende Buße erlebt. Denn der eigentliche Fehler ist, das Unkraut nicht auszuweisen. Also ganze Sache mit Jesus zu machen. Das ist das Entscheidende. Und wenn dann die Karriere, das Hobby, die Freizeit, die Familie, was auch immer, oder auch Sorgen und Reichtum, was hier steht, ja, man macht sich nur Sorgen, man weiß gar nicht, wie man schneller Geld verdienen kann. Wenn das einem immer wichtiger wird und wichtiger als Gemeinde und Glaube wird, dann bleibt nicht viel vom Glauben. Das sagt Jakobus uns in seinem Brief, Kapitel 4, Vers 4. Ihr Treulosen, Ausrufezeichen. So fängt er an. Und er meint nicht die Pharisäer, er meint nicht die Juden, er meint nicht die Ungläubigen, sondern er spricht eine Gemeinde an und sagt, ihr Treulosen, Ausrufezeichen. Ist euch denn nicht klar, dass Freundschaft mit der Welt zugleich Feindschaft gegen Gott bedeutet? Wer also ein Freund dieser Welt sein will, der wird zum Feind Gottes. Nein, wir wollen nicht Mönche werden oder Nonnen oder ins Kloster gehen und uns abschotten von allen. Das hat man oft getan. Viele Menschen tun das auch. Wenn das das Richtige für sie ist, sollen sie das tun. Aber das ist nicht für das Gros der Gemeinde das Richtige. Da sind wir uns einig. Aber die Prioritäten im Leben sollen zuerst auf den Glauben ausgerichtet sein. Soll unser Glaube oder soll das Unkraut unser Leben bestimmen? Das ist die entscheidende Frage. Ich habe vorhin gesagt, dass Paulus das auch so erlebt hat. Ja, Paulus beschreibt uns in insgesamt nur 3 Versen eine Tragödie, eine wirkliche Tragödie. Es geht um Demas. Die meisten werden sagen, Demas, ja, doch, habe ich mal gehört. Erzähl mal, was war denn mit dem? Mache ich. In Kolosser 4, Vers 14, das ist am Ende seines Briefes an die Kolosser, sagt Paulus, die üblichen Grüße, das kennen wir, es grüßt euch Lukas, der geliebte Arzt und Demas. Und auch am Ende des Philemon-Briefes, der ist ganz kurz, in Vers 24, sagt Paulus, herzliche Grüße auch von meinen Mitarbeitern Markus, Aristarch, Demas und Lukas. Also er ist sogar ein Mitarbeiter hier, Demas. Und doch zeigt sich, Demas war dorniger Boden. Und jetzt kommt die Tragödie. In 2. Timotheus 4, Vers 11 sagt Paulus, Demas hat mich im Stich gelassen und ist nach Thessalonich gereist, weil ihm die Dinge dieser Welt wichtiger waren. Das ist genau das, was Jesus beschrieben hat. Und man kann sich das fast vorstellen, wie Paulus das sagt oder wie er es geschrieben hat. Man kann fast sein trauriges Gesicht sehen. Demas hat mich im Stich gelassen. Ich glaube, er leidet da wirklich drunter. Und so passiert es immer wieder auch in unserer Gemeinde. Menschen verlassen die Gemeinde und den Glauben, weil sie andere Dinge wichtiger finden. Kommen wir zum guten Boden. Vers 8 und Vers 23. Sind jeweils die kürzesten Verse. Ich weiß nicht warum, aber es ist so. Jesus wusste, was er tut. Anderes aber fiel auf die gute Erde und gab Frucht. Das eine 100, das andere 60, das andere 30-fach. Wo aber auf die gute Erde gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und versteht, der wirklich Frucht bringt. Und der eine trägt 100, der andere 60, der andere 30-fach. Guter Boden, das lesen wir hier, bringt Früchte hervor. Guter Boden bringt Früchte hervor. Und guter Boden steht auch in der Bibel für ein neues Herz, für ein gutes Herz. Ein Herz, welches uns schon im Alten Testament verheißen wurde. Wir wissen, dass das Alte und das Neue Testament ganz eng verbunden sind. Und hier haben wir wieder so eine Stelle. In Hesekiel 36 heißt es, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Mit meinem Geist erfülle ich euch, damit ihr nach meinen Weisungen lebt, meine Gebote achtet und sie befolgt. Das ist gelebter, das ist guter Boden, so wie die Bibel sich das vorstellt. Wir haben von 6 verschiedenen Böden gehört. 3 von denen fehlt komplett die Frucht. Ist nichts da. Und damit, und das ist ganz entscheidend, die Errettung. 3 bringen Frucht. Und Jesus sagt aber auch ganz klar, nicht alle Gläubigen bringen die gleiche Anzahl an Frucht, aber sie bringen Frucht. Und Johannes 15, Vers 8 sagt uns Jesus auch, dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Und der vielleicht noch bekanntere Vers steht in Matthäus 7, der ist eigentlich schon fast zum Sprichwort geworden, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Was ist Frucht? Überlegen wir uns, was ist überhaupt Frucht? Frucht sind einerseits Menschen, denen man von Jesus erzählt, die sich bekehren. Ob das dann bei uns schon passiert oder jemand anders erntet, das ist gar nicht entscheidend. Aber das ist Frucht einerseits. Andererseits meint die Bibel die Entwicklung damit eines geistlichen Charakters. Ein neues Herz, wie wir gerade gehört haben. Die Bibel nennt das Heiligung. Wir sollen und wollen nicht auf der Stufe eines Neubekehrten stehen bleiben. Paulus hat die Korinther rund gemacht. Und er sagt, Leute, ihr könnt immer noch keine feste, vernünftige Speise vertragen. Ihr seid wie Babys. Ich muss euch geistlich ernähren, wie Säuglinge. Als er das vorgelesen hat, bin ich überzeugt, waren die Korinther sehr erschrocken. Weil wer möchte sich das schon sagen lassen, dass er noch wie ein Baby ist? Wenn das Wort Frucht im Neuen Testament verwendet wird, ist damit oft die Frucht des Geistes gemeint. Auch das wollen wir uns angucken. Bedeutet nämlich konkret, der Heilige Geist verändert uns. Und in Galater 5 einige Verse, Verse 22 bis 25. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Ist das bei euch so? Dann kann kein Gesetz mehr etwas von euch fordern. Es ist wahr. Wer zu Jesus Christus gehört, der hat sein selbstsüchtiges Wesen mit allen Leidenschaften und Begierden ans Kreuz geschlagen. Durch Gottes Geist haben wir neues Leben, darum wollen wir uns jetzt ganz von ihm bestimmen lassen. Wenn Christen dem Glauben den Rücken kehren, das sind hier die ersten drei Böden. Der harte Weg, der steinige Boden und die Dornen. Keiner, der auf diesem Weg war, war jemals wirklich richtig bekehrt. Wir merken das nicht immer als Gemeinde. Wir können den Menschen nicht in die Herzen schauen. Wir können nur schauen, gibt es Veränderung, gibt es Frucht. Also verändert wird der Charakter anders. Gibt es ein etwas Fortschreitendes. Aber bei Jesus ist das anders. Jesus kann Dinge, die wir nicht können. Denken wir an Judas Iskariot. Das ist der, der unseren Herrn verraten hat. Einer der 12 Jünger. Judas entschied sich dafür, Jesus zu folgen, und zwar freiwillig. Und er blieb bei Jesus für 3 Jahre. Und doch sagt Jesus Folgendes über ihn in Johannes 6, Vers 70. Also sehr, sehr früh schon im Evangelium. Habe ich nicht euch, die 12, erwählt? Und von euch ist einer ein Teufel. Wow. Von euch ist einer ein Teufel. Über seine engste Mitarbeiterschaft. Wie kann Jesus das über einen Menschen sagen? Wie kann der ihm nachfolgen? Wie kann Jesus das sagen? Er kann es sagen. Er kann in sein Herz schauen. 1. Samuel 16. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz und er sieht auch in das Herz. Es war eben nicht so, dass Judas wirklich bekehrt war und dann seinen Glauben verlor. Stattdessen war er niemals wirklich bekehrt, sondern er war zwar eng bei Jesus, aber er hat den Weg nicht wirklich mitgegangen. Das sollten wir auch bedenken und beachten, wenn wir unseren eigenen Zustand analysieren. Und das sollten wir immer wieder tun. Jesus sagt uns in den Versen vor diesem Gleichnis, ich habe das schon vorhin eigentlich so gesagt, dass sein wahrer Bruder der ist, der den Willen des Vaters tut. Nicht der, der nur eine Entscheidung trifft, ihm zu folgen. Das ist was anderes. Wir sollen ganz von Jesus erfüllt sein. Vor einigen wenigen Wochen waren wir, meine Frau und ich waren auf einer Konferenz, da haben wir eine Reihe von Predigten gehört und vieles merkt man sich, manches auch nicht. Ein Satz ist mir wirklich in Erinnerung geblieben. Da sagte der Pastor, bist du Christ oder bist du erfüllt von Christus? Da habe ich aber erstmal ein bisschen drüber kämpfen müssen und schlucken müssen und den verstehen müssen. Bist du Christ? Nennst du dich Christ oder bist du erfüllt von Christus? Das kann ein Unterschied sein. Das haben wir an diesem Gleichnis gehört. Und noch einmal das, was ich vorhin schon in der Moderation erwähnt habe. 1. Johannes 2, Vers 19. In Wirklichkeit aber haben sie nie zu uns gehört. Sonst hätten sie sich nicht von uns getrennt. Nun aber ist für jedermann sichtbar geworden, dass sie gar nicht zu uns gehören. Wir können aus diesem Gleichnis lernen, warum manche den Glauben und die Gemeinde verlassen. Wie gesagt, wir reden nicht davon, wenn jemand mal in eine andere Gemeinde geht und sagt, ich komme da besser zurecht. Das ist was anderes. Davon reden wir nicht. Wie gehen wir jetzt mit Menschen um, die die Gemeinde verlassen, die den Glauben verlassen? Wir sollten mit ihnen sprechen. Wir sollten ihnen den Weg aufzeigen. und wir sollten für sie beten. Darum, dass auch wir helfen können, sie aus ihrer falschen Richtung zurückzuholen. Und manchmal ist die Bibel theoretisch, aber manchmal ist sie unfassbar praktisch. Und ich habe uns einen Vers mitgebracht, den lese ich uns vor. Und der steht sogar im Alten Testament. Jesaja 55, Vers 7. Hast du dich gegen Gott aufgelehnt? Bist du eigene Wege gegangen und eigenen Plänen gefolgt? Dann hör auf damit. Kehr deinem alten Leben den Rücken und komm zum Herrn. Er wird sich über dich erbarmen, denn unser Gott ist gern zum Vergeben bereit. Ich finde besonders klasse diesen Satz. Ist eine moderne Übersetzung, ja. Bei Luther klingt es ein bisschen verknuster, aber wir verstehen es richtig. Dann, er sagt einfach, hör auf damit, ändere dein Leben. Und Gott wird dich mit offenen Armen empfangen und sagen, ja, ich gebe gerne Vergebung weiter, wenn wir das wirklich wollen. Und dann wird hoffentlich eine wirkliche Sündenerkenntnis, eine Buße und eine Umkehr kommen. Ihr Lieben, lasst uns, die wir hier sind, aufeinander achten. Lasst uns füreinander beten, dass wir nicht auffallen. Denn wir haben gemerkt, das kann im Prinzip, ich will nicht sagen jeden erwischen, aber es kann passieren. Lasst uns aufpassen, dass nicht in einem von uns ein Herz mit Dornen ist. Wir können nicht reinschauen, aber wir können die Früchte sehen. Lasst uns aufpassen, dass nicht in einem von uns ein Herz mit Dornen ist. Das kann auch jemand sein, der seit Jahrzehnten zur Gemeinde gehört. Wir wollen nicht nahe bei Jesus sein, wir wollen von ihm erfüllt sein und wir wollen gute Früchte bringen. Gute Früchte heißt, ich ändere mich und ich gebe aber auch sein Wort weiter. Zum Schluss lese ich uns Hebräer 3, Vers 12 und 13. Und da nimmt das der Apostel nochmal genau auf, was wir gerade besprochen haben. Achtet deshalb darauf, liebe Brüder und Schwestern, dass ihr euch nicht ebenso durch eure Widerspenstigkeit zum Unglauben verleiten lasst und euch, wie eure Vorfahren, von dem lebendigen Gott abwendet. Ermahnt und ermutigt einander Tag für Tag, solange jenes heute gilt und Gott zu euch redet. Nur so entgeht ihr der Gefahr, euch vor ihm zu verschließen, weil euch die Sünde betrogen hat. Ermahnt und ermutigt einander Tag für Tag. Nicht nur ermahnen. Ermahnen bedeutet auch Mut machen. Beides ist damit gemeint. Ermahnen und ermutigen. Das wollen wir tun. Das wünsche ich uns, dass wir aufeinander achten, dass wir schauen, wie geht's dem anderen und ihn ermutigen, vielleicht auch mal ermahnen. Mensch, du, ich habe dich seit 8 Wochen nicht mehr gesehen, was ist denn los? Sollen wir uns mal unterhalten oder was stört dich denn, was ist denn los? Zum Beispiel, das wäre eine gute, und ich bete für dich. Das sind gute Sachen. Ihr Lieben, ich sage hier Amen und lade euch ein, dass wir das nächste Lied